NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. September 1589. Der Baubeginn des Münchner Hofbräuhauses.
Ein Kult will gepflegt sein, gehätschelt, poliert.
Das berühmteste Wirtshaus der Welt.
Um diesen Superlativ zu verteidigen, da braucht es Werbung, Podcasts, Imagefilme. Das Hofbräuhaus versteht sich darauf. No question, in English too.
Munich, beer and the Hofbräuhaus. They've belonged together for the past 400 years.
Auch Michael Nicholson aus San Francisco ist der Werbung gefolgt. Er sitzt beseelt im Wirtsgarten. Die Herbstsonne scheint. Wundervoll findet er es im Hofbräuhaus und das Bier fantastisch.
It's been wonderful so far. The beer is fantastic as well.
Seit 9 Uhr sitzt er hier. Vor ihm die vierte Maß.
It's actually my fourth. I've been here since 9 a.m. I came soon as they opened.
Der Wirt freut sich über bis zu 35.000 Besucher täglich. Für Wolfgang Sperger sind Bier, Musik und große Tische ein Humus, auf dem im Hofbräuhaus das Einmalige wächst, die bayerische Gemütlichkeit.
Die Atmosphäre entsteht dadurch, dass man zu 10 an einem Tisch sitzt, Blasmusik spielt, leise, sage ich mal. Und dann kommt man einfach mit den Leuten ins Gespräch. Wenn man ein Liter Bier trinkt, das ist der eigentliche Auftrag vom Hofbräuhaus, den Menschen zusammenbringen.
Ein schöner Auftrag, der außerdem den Wirt und seinen Bruder Michael als Kompagnon gut leben lässt. Vor allem aber den Freistaat Bayern, denn der bekommt als Eigentümer jedes Jahr zweistellige Millionensummen aus seinem Hofbräuhaus überwiesen. Überhaupt ist das Hofbräuhaus auch nur entstanden, weil die Staatskasse leer war. Damals, vor 425 Jahren. Die Schulden bringen ihn um, Herzog Wilhelm V. von Bayern. Im Jahr 1589 steht er kurz vor dem Staatsbankrott. Sein Hofstaat ruiniert ihn. 600 Mägde und Knechte, Schreiber, Berater, Leibwachen. Die fressen ihm nicht nur die Haare vom Kopf, sondern sie saufen ihn in die Pleite. Denn Bier ist Teil der Entlohnung. In Bayern ein Grundnahrungsmittel. Freibier für alle am Münchner Hof. Täglich. Mit den unteren Chargen wird der Herzog noch fertig. Die müssen sich mit Dünnbier aus dem Kloster zufrieden geben.
Klostersuppen.
Ihr Gemaule stört ihn nicht. Besonders kostspielig sind bei Hofe aber die höheren Herrschaften. Die feinen Herren und Damen bestehen auf einer Premium-Marke, auf das gute Starkbier aus Einbeck, Niedersachsen. 550 Kilometer weit muss es herangekarrt werden. Durch Zölle und Transport steigt der Preis auf etwa das Dreifache. Also beschließt Herzog Wilhelm am 27. September 1589, wir machen's uns selbst, das Bier.
Dann hat der Herzog gesagt, dann bauen wir halt selber ein Haus, ein Brauhaus. Und das war dann das Hofbräuhaus, weil es war die Braustätte vom Hof.
Bier brauen für den Eigenbedarf am Hof. Den Braumeister holt der Herzog aus einem bayerischen Frauenkloster. Die Äbtissin soll darüber gar nicht erfreut gewesen sein. Traditionell ist Bierbrauen Frauensache. Der Braukessel gehört zur Mitgift. Eigenes Bier ist Goldes wert, denn das von den Brauereien. Naja, da könnte der erste Schluck auch der letzte sein. Sie haben lange Zeit die Plörre mit Salbei und Lavendel gewürzt, mit Eicheln und Farn, aber auch mit Ochsengalle und Kienruß. Wie das Brauen chemisch abläuft, weiß niemand so recht.
Wenn man Bier brauet, soll man einen guten Strauß großer Brennnesseln auf den Rand des Bottichs legen. So schadet der Donner dem Bier nicht.
1589 gibt es allerdings bereits das Reinheitsgebot für Bier in Bayern, nachdem nur noch Wasser, Gerste und Hopfen in den Kessel dürfen. Das braune Bier aus dem Hofbräuhaus schmeckt offensichtlich so lala, denn der nächste Herzog geht auf Markenklau. Kurfürst Maximilian I. wirbt den Einbeckern ihren Braumeister ab. Einbecker ist damals ein König unter den Bieren.
Einbock. Darum man sich so stark reißet.
Der Kurfürst ist extrem geschäftstüchtig. Er verkauft sein Bier ans Volk und macht damit Riesengeschäfte. Ein besonderer Verkaufsschlager wird das Starkbier nach Einbecker Art. Es wird immer im März gebraut und hat besonders viel Alkohol, damit es sich möglichst lange hält. Denn im Sommer ist es zu heiß zum Brauen. Dieser Stoff macht süchtig. Das Bier nach.
Einpöckischer Art? Einpöck? Bock.
Bockbier hat also nichts mit Ziegen zu tun, sondern nur mit Einbeck. Im Dreißigjährigen Krieg ist das Hofbräuhaus eine Goldgrube. Das Bayernbier spült so viel Geld in die Staatskasse, dass der Kurfürst damit einen großen Teil seiner Armee finanzieren kann. Das Volksgetränk rettet München sogar vor der Zerstörung. Denn die Schweden verschonen die Stadt im Dreißigjährigen Krieg nur, weil Geld und Gerstensaft reichlich fließen. Der Kurfürst lässt auch Weißbier brauen. Dafür entsteht eine große Brauerei am Platzl in München, dem heutigen Hofbräuhaus. Weißbier macht angeblich schön, deshalb trinken auch die Frauen um die Wette.
Ich glaube, dass denen langweilig war früher am Hof, oder? Den ganzen Tag nur schön sein. Da haben die 7 Maß Bier. Mehrere haben es nicht dürfen. Stellen Sie sich einmal vor, die haben 7 Bier drin, die Frauen. Für die Männer war es ja unbegrenzt dann. Aber die Frauen tatsächlich 7 Maß Bier.
Alle tranken, auch die Kinder. Sie bekamen Dünnbier. Es war nahrhaft und vor allem keimfrei wegen des Alkohols. Das Wasser in der Stadt konnte dagegen lebensgefährlich sein. Bier war ein Politikum. Davon weiß Hofbräuhauswirt Wolfgang Sperger einiges zu berichten. Weil das Korn knapp wurde, erhöhte der Staat 1844 die Brotpreise. Das nahmen die Münchner noch hin. Als aber auch der Bierpreis stieg, wurden sie aufsässig.
Und da hat es richtige Bierkrawalle gegeben. Da haben sie ein paar Wirtshäuser zusammengehauen und so.
König Ludwig I. nutzte die Tumulte für einen geschickten Marketingtrick. Der Staat senkte in seinem Hofbräuhaus die Preise.
Um der arbeitenden Klasse und dem Militär die Möglichkeit zu geben, sich einen gesunden und wohlfeilen Trunk zu leisten.
Zwischenzeitlich war Weißbier aus der Mode gekommen und die Braunbierbrauerei zog um ins Haus am Platzl mitten in München. Dort entstand 1897 auch der heutige Bierpalast mit 3500 Plätzen. Sogar Lenin saß dort mit der Maß und hatte zeitweise einen Stammplatz. Seine Frau nannte in ihren Lebenserinnerungen auch das berühmte Wirtshaus.
Besonders gerne erinnern wir uns an das Hofbräuhaus, wo das gute Bier alle Klassenunterschiede verwischt.
Dort saßen sie alle nebeneinander. Bauern und Bonzen, Arme und Adelige, natürlich auch die Intellektuellen. Allen voran Ludwig Thoma. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg schrieb er das Stück »Ein Münchner im Himmel«. Der Dienstmann Alois stirbt, fühlt sich im Himmel beim Halleluja-Singen zur Harfe aber auch recht unwohl und neigt zum Granteln. Am Ende schickt ihn Gott zurück zur Erde mit göttlichen Ratschlägen für die bayerische Regierung.
Von einer alten Gewohnheit gemäß führt ihn der Weg hin zum Hofbräuhaus. Und er fand seinen Stammplatz wieder und die Kellnerin, die Kathi, kam auf ihn zu. Und er bestellte sich eine Maß und bestellte sich noch eine Maß. Und er vergaß seinen Brief und seinen Auftrag und bestellt sich noch eine Maß und noch eine und da sitzt der Heid noch. So wartet die bayerische Regierung bis heute vergeblich auf die göttlichen Eingebungen.
Die seligen Zeiten waren bald vorbei. Nach dem Ersten Weltkrieg fand in München die rechtsextreme Szene Zulauf. Ein Adolf Hitler verkündete am 24. Februar 1920 im Hofbräuhaus das 25-Punkte-Programm seiner Partei. Sie wurde dort am selben Abend von DAP in NSDAP umbenannt. Ein Ereignis, das die Partei zu den Jahrestagen im Hofbräuhaus zelebrierte.
Der Führer ist bei uns. Ich begrüße ihn in euer aller Namen recht herzlich. Für die Bewegung begann aus diesem Saal der staunenswerte Siegeszug, der sie an die Spitze des Reiches zur Führerin der Nation und damit zur Gestalterin des deutschen Schicksals machte.
Von diesem Teil der Geschichte ist im Hofbräuhaus heute nicht viel zu sehen.
Über diese einzelne Veranstaltung weiß ich nichts.
In der NS-Zeit entstand auch das berühmte Hofbräuhauslied, der Faschingsschlager 1936. Auf die Melodie kam ausgerechnet ein Preuße, angeblich in einem Berliner Café. Sein Freund verfasste den Text. Bei Kriegsende stand das Hofbräuhaus zwar noch, doch es war schwer getroffen. Trotzdem, ein Jahr später gab es längst wieder was zu zapfen.
In München steht ein Hofbräuhaus. Ja, es steht noch und im Garten kann man jetzt schon wieder eine zünftige Maß trinken. Allerdings noch kein Starkbier.
In München steht ein Hofbräuhaus.
Eine neue goldene Ära begann. Zuerst der Wohlstand in München, dann kamen immer mehr Touristen und wollten das berühmte Hofbräuhaus sehen. Eine gigantische Gastromaschine. In den 70er Jahren verkam sie allerdings zu einer Art bajuwarischem Ballermann. In der Küche
der größte Herd Europas, 10 Meter lang.
In der Schwemme englische Disco-Musik mit Tanz auf den Tischen. Volksmusik und Trachten waren out, das ganz schnelle Geld in. Die Eltern der heutigen Wirte wurden im Jahr 1980 Pächter des Hofbräuhauses.
Der Ruf von einem Wirtshaus ist schnell kaputt, aber aufbauen dauert eine Zeit. Also meine Eltern haben 20 Jahre nur aufgebaut.
Die Sperrgasse setzen seitdem auf Tradition und Moderne. Die neueste digitale Zapftechnik am Tresen, aber traditionelle Musik auf der Bühne. Pizza und Spaghetti sind von der Speisekarte verschwunden, es fehlen sogar Pommes.
Wenn, dann darf es sicher anders heißen. Irgendwie so Kartoffelsteckerl oder so, aber es gibt keine Pommes bei uns.
Stattdessen traditionelle Gerichte mit Fleisch aus der eigenen Metzgerei. Die Maß Bier ist mit 8 Euro teurer als das Tagesgericht. Alkoholismus, so Wolfgang Sperger, ist im Hofbräuhaus kein Thema. Exzesse gebe es nicht mehr, Schnaps werde nur sehr wenig ausgeschenkt. Noch eine Besonderheit, das Hofbräuhaus kennt keine Ruhetage.
Jeden Tag, 365 Tage, jeden Tag. Beim Hofbräuhaus ist aber so, das muss jeden Tag auf sein. Nein, das ist wie eine Kirche, ist auch jeden Tag auf, es ist eine Institution.
Die Sperrgas haben auch die Stammtischkultur wieder gefördert. 130 gibt es inzwischen.
Ich habe hier einen Stammtisch am Donnerstag. Und am Freitag hinten bei der wilden Runde, das ist da hinten aus, da drüben hocke ich jetzt 23 Jahre. Und mein erster Stammtisch in den 70er Jahren war der, alle weggestorben. Ich war damals der Jüngste.
Der Stammtisch tagt unten im Erdgeschoss, in der Schwemme. Dort stehen große, lange Tische und es gibt Blasmusik.
Deutsch Kurzhaar, Jägerstammtisch. Wir sind alle Jäger.
Die meisten Stammtische tagen aber eine Etage höher, im Bräustüberl. Da ist es ruhiger. Andrea Masset sitzt am Stammtisch der Münchner Stadtführer, die einzige am Tisch, die in München auch geboren ist. Sie beschreibt, dass das Hofbräuhaus inzwischen eine weltweite Marke ist, mit Wirtshäusern von Las Vegas bis München.
Ja, sagen wir ehrlich, es ist etwas, was Touristen gefällt. Ja, natürlich unterstreicht man das ein bisschen. Ja, das ist schon, schauen Sie sich die Bedienungen an. Ich glaube, da ist nicht ein Münchner dabei. Ja, natürlich ist das so ein bisschen schön gefärbt. Das muss man schon auch sagen, natürlich.
Die Kellner kommen aus aller Herren Länder. Maria Mennert sogar aus Venezuela. Sie muss in vielen Sprachen fit sein.
Oh mein Gott. Italienisch, Russisch, Spanisch, Deutsch und Englisch.
Alle Kellnerinnen tragen Dirndl, auch die dunkelhäutige Maria Mennert. Die Latinos unter den Gästen kommen am liebsten zu ihr.
Ja, manchmal ja. Ich bin so dunkel, locke Haare, ein bisschen Latina zu sein und sofort konsumieren und in Spanisch zu sprechen.
Das Personal wird offensichtlich gut behandelt. Maria Mennert hat gerade eine Festanstellung bekommen. Viele ältere Bedienungen sind zu sehen, ein Zeichen, dass das Personal hier lange bleibt. Offensichtlich lohnt es sich auch.
Die meisten trinken amerikanisch und russisch. Und die Deutsche die dritte Platz, Italiener die letzte und die Spanische auch die letzte.
Der Kult lebt. Eine Mischung aus Tradition und Weltoffenheit, die den Euro rollen lässt. Das tut dem Wirt gut und vor allem dem Freistaat Bayern. Er profitiert am meisten vom
berühmtesten Wirtshaus der Welt.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an den Baubeginn des Münchner Hofbräuhauses heute vor 425 Jahren. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.